KinoCast.
Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Hier ist wieder der Erik und die
Kate. Hallo.
Das klappt ja, Mensch. Wunderbar. Ja, wir befinden uns heute, Aufnahmedatum ist quasi der Tag nach der Sneak und wir hatten in der Sneak Preview den Film Der Chor, Stimmen des Herzens. Ja, wo schon stand ja glaube ich schon da, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kam erstmal so ein paar Filmfirmen und so, da war erstmal nicht so die große Begeisterung im Saal. Und als dann der Titel da stand, da wich die Begeisterung so allmählich. Also es ist noch nicht mal irgendwie ja ein Horrorfilm, wo sich so Geister scheiden, sondern als dann der Titel da stand, Der Chor, Stimmen des Herzens, das klang halt eher wie so ein Volksmusiktitel. Und ja, ich glaube, der erste ist auch relativ schnell gegangen, ne? Irgendwie nach zwei Minuten.
Schnell weg.
Ja, ein Typ mit Skateboard oder so. Also, erstmal ein bisschen sachlich werden. Der Film ist von François Girard. Das ist ein Franco-Kanadier. Und der hat seinen letzten Film gemacht 2007, der hieß Cirque. Und davor hat er Die rote Violine gemacht. Und ja, ist da wahrscheinlich in diesen Musikthemen durchaus verhaftet. Und dieser neue Film, englischer Originaltitel Boy Choir, also Jungschor, im Deutschen eben dieser Der Chor, Doppelpunkt, Stimmen des Herzens, ja, mit Dustin Hoffmann als Chorleiter, Dirigent, keine Ahnung, ich kenne mich da mit dieser Hierarchie nicht ganz so aus.
Ich auch nicht.
Und wer ist noch dabei? Josh Lucas spielt eine kleine Rolle, aber die eigentliche Hauptrolle ist Kevin McHale. Der spielt so einen Jungen, den lernen wir am Anfang kennen, der ist auf so einer staatlichen Schule. Irgendwo.
Korrektur. Kevin McHale ist nicht der kleine Junge.
Ist nicht der kleine Junge?
Nee, Kevin McHale ist der.
Ach, genau, das war der von Glee, ja. Das war der von Glee.
Ja, genau.
Ja, Deborah Winger ist auch noch mit dabei, sehe ich gerade. Wie ist er denn? War das Joe
Garrett Waring. Waring. Garrett.
Ach hier, Garrett Waring, genau. Jetzt sehe ich es auch vom Foto her. Komisch, dass die nicht... Der spielt übrigens im neuen Independence Day mit, sehe ich gerade.
Oh Junge.
Spielt er einen Bobby.
Hoffentlich singt er nicht.
Auf jeden Fall, dieser junge Mann, oder dieser Junge wohnt und geht in die Schule in einem durchaus sozialen Brennpunkt in einer Stadt, wo ich nicht weiß wo, keine Ahnung, ist auch egal. Und irgendwo in der Pampa auf jeden Fall. Und er hat immer irgendwie so ein gewisses Aggressionsproblem. Das heißt, wenn ihn da irgendeiner dumm anmacht, dann greift er schnell mal zur Faust und löst halt seine Probleme mit Gewalt. Und das ist in der Schule, wird das auch gar nicht so sehr irgendwie thematisiert. Irgendwie macht das da anscheinend jeder. Da gibt es zwar ab und zu mal ein Gespräch mit der Direktorin oder so, aber das war es dann halt auch. Und das einzige Mal, wo er ein bisschen Interesse zeigt, das ist irgendwie Musikunterricht. Aber da ist es halt so, weil das eh alles so ein Tuvubahu ist, dann kriegt das irgendwie keiner mit, dass der da wirklich was kann. Aber anscheinend hat da die eine Lehrerin das irgendwie durchschaut. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen, wieso die jetzt gerade und woher das kam und so. Aber wie so viele Dinge in diesem Film haben sich mir nicht erschlossen und hat uns auch das Drehbuch durchaus vorenthalten, wie ihr nachher noch merken werdet. Und diese eine Lehrerin, die irgendwie sein Potenzial erkannt hat, die lädt einen Jungschor von einer namhaften Schule ein, die immer mal wieder nach neuen Talenten suchen und das ist wahrscheinlich in den USA so ähnlich wie mit Sportstipendien oder sowas. Also wer da ist, der kann irgendwie dann wahrscheinlich, ja, kommt da irgendwie unter oder sowas. Dieser Jungschor ist dann halt an dieser Schule. Die machen da auch ihr Vorsingen, alles ganz toll und dann soll der Junge, wie heißt er im Film?
Oh Gott.
Stat. Ja. Also Stat soll dann vorsingen, hat dann aber irgendwie keinen Bock drauf und rennt weg. Der Chor fährt wieder weg. Die haben da so einen Tourbus, so einen richtigen. Ne? Also die fahren dann wieder von dannen. Und das müssen wir jetzt eigentlich auch sagen. Also er lebt nur noch bei seiner Mutter. Die ist aber irgendwie hängt ziemlich an der Flasche und ach ist irgendwie so White Trash. Also die jobbt sich so durch und irgendwie ist er so der Teil zu Hause, der irgendwie sich um alles ein bisschen kümmert und sorgt dafür, dass die Mutter auf Arbeit geht und so. Und wenn er nach Hause kommt aus der Schule und die liegt total im Suff da, dann lässt er ihr das Badewasser ein und macht ihr was zu essen und so, damit sie dann irgendwie arbeiten gehen kann. Und diese Mutter verstirbt aber durch einen Autounfall und er steht halt erstmal alleine da, dann kommt er durchs Jugendamt und die begeben sich auf die Suche, wer denn überhaupt der Vater ist und machen dann auch einen Vater ausfindig, den er jetzt noch nie gesehen hatte. Und der Vater hat auch eine andere Familie im anderen Teil des Landes und er kann eigentlich mit dem Sohn jetzt nichts anfangen. Was macht er? Nimmt irgendwie ein bisschen Geld in die Hand und steckt ihn auf dieses Musikgymnasium. Das scheint irgendwie so das Ding zu sein dort. Also weil er zufällig auch genau das aussucht und steckt ihn dahin. Das hat uns auch das Drehbuch vorenthalten, wieso nun gerade das. Aber wie so vieles, wie ihr noch merken werdet, basiert hier auf Vermutungen. Und ja, dann gibt's natürlich erstmal ein Thema, dass er nicht angenommen wird. Und dann soll er da, dort natürlich auch wieder. Und ach, dann haben sie versucht, so ein bisschen Whiplash reinzubringen, dass es da einen Bösen gibt oder sowas, aber der ist dann noch nicht wirklich böse, ist auch nicht konsequent durchgezogen und irgendwie kommt halt der Junge dort unter auf diesem Musikgymnasium, wo es eben diesen Chor gibt und da gibt's halt auch so Rivalitäten, also manche, die ja, begnügen sich halt damit, irgendwie in der zweiten oder dritten Reihe zu stehen, manche wollen halt in der ersten Reihe stehen und weil er nun halt so ein Talent hat, hat er halt das Talent, schnell nach vorne zu kommen, das gefällt natürlich einigen anderen nicht und ja, davon handelt dieser Film. Ihr hört schon, das ist ja eine ganz aufregende Sache. Das zieht ja die Leute ja sofort ins Kino.
Das war hervorragend. Schlecht.
Ja.
Oh Gott.
Du kannst starten.
Ach, der ist so. Oh. Also der ist ja von der Story her ganz süß. Ja, also kleiner Junge hat ein Talent und wird gefördert. Klar, er ist so ein bisschen schwierig und dann yeah. Aber das ist für Samstagabend im Fernsehen mal ganz interessant zu gucken. Es wurde auch viel zu viel gesungen, meiner Meinung nach. Also diese ganzen Choreinspielungen, Chorproben und wie sie dann heimlich irgendwo üben und wie es ist scheinbar überall auch eine gute Akustik, egal ob es das Treppenhaus, das Bad, der Kirchenraum oder was auch immer ist. Überall wird gesungen. Und das ist halt dieses typische Kirchendings. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hockt im Gottesdienst. Genau. Also wie gesagt, an sich ist die Story gar nicht so schlecht, ja. Aber die funktioniert, finde ich, halt nicht fürs Kino, für die Leinwand. Und der ein oder andere Schauspieler war auch einfach komplett fehlbesetzt. Dieser Rivale von dem Stat, der Devin. Oh, der ging mir ja so auf den Wecker. Also der hat ja meiner Meinung nach überhaupt gar kein schauspielerisches Talent. Sorry für den kleinen Jungen. Aber boah, ich war so froh, als der Film aus war.
Ja, ich kenne aber jemanden, als sie das erste Mal angefangen haben zu singen, hat mich das ja schon genervt. Und dann hieß es aber bei mir neben mir, ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. Ne?
Mhm. Naja, die haben sich ja auch nicht schlecht angehört. Ja.
Oh, das hat mich schon genervt.
Also die Stimmen waren ja schön. Also es gibt da draußen in der Welt Menschen, die können wesentlich schlechter singen als diese Kinder in diesem Film.
Ja, aber ich will aber so eine Musik nicht
Dauer.
Hören. Ja.
Alle zwei Minuten dieses hohe D und dann das und oh ja hier und praise the Lord und
hohes so. Hohes D, Vorsicht, Spoiler.
Ich kann auch tiefes C sagen, ich habe keine Ahnung von Noten. Ah, das ist so, oh Leute.
Nee, das war alles so Hanebüchen und so. Das hat, also man stelle sich vor, irgendwie Jungs in dem Alter, die interessieren sich doch nicht nur für irgendwelche Noten und hängen dann rum und hey, cool, und zeig mir doch mal die Note und was ist denn ein Cis und ja, cool, lass uns das mal üben und so. Es war alles so unrealistisch. Also
es waren so übelste Notenfreaks und Musikfreaks. Also da fand ich diesen Dozenten, der da diese Anfängerklasse unterrichtet, der ja bei Glee früher mitgespielt hat, da fand ich den angenehmer. Der war nicht so besessen
wie die cool, Kids. Ja. Der war gut dargestellt.
Der war total lieb. Also das war mitunter mein Lieblingscharakter in dem ganzen Film. Ja, weil der war total normal. Der so, ja, alles wird gut. Der hat auch immer die Kids beruhigt, wenn sie nervös waren. Aber der war nicht so besessen. Also
der Film hatte ein, zwei, drei, ja, nicht gute Momente. Ich sag mal so bessere Momente als der Rest. Ja.
Ja.
Aber ansonsten, das zog sich von einem Plothole zum nächsten und ich hatte manchmal das Gefühl, die haben, wenn so ein Film gedreht wird, werden ja manche Szenen irgendwie mehrmals gedreht, irgendwie mal ein bisschen anders und dann guckt mal, welche Szene man nimmt. Da gab es so Szenen, zum Beispiel bei dem Vorsingen, wo die quasi bei Dustin Hoffmann irgendwie mal vorsingen sollen, ob sie in das Team kommen, ja. Die Szene gibt es irgendwie zweimal. Einmal vor einem relativ großen Auditorium da und einmal irgendwie alleine und direkt hintereinander. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das sind so viele solche Plotholes. Oder man fragt sich, das hatte ich dann da schon gemerkt, die wollen alle in die Stadt gehen, sagen, ja, wir gehen ins Kino und Mädchen. Und dachte ich, okay, endlich hat's mal ein bisschen, bringt's mal ein bisschen Tiefe rein in die Geschichte. Ja, man sieht mal, wie die außerhalb von diesem Internat irgendwie agieren. Nee, dann kommt wieder eine seltsame Wendung, dass plötzlich dieser Strang völlig weg ist. Ja, und
ja, von jetzt auf nachher ist diese Szene beendet.
Völlig, ne? Redet kein Mensch mehr davon, kommt was völlig anderes und
Es hat auch scheinbar irgendwie nie Konsequenzen. Also die können da irgendwas machen. Also der Junge, der schmeißt eine Scheibe ein und es passiert nichts. Er rennt weg, aber es gibt keine Konsequenzen. Und dann später im Film heißt es, ja, wir haben dich ja schon mehrfach ermahnt und hier mit der Scheibe und dann noch das. Und du denkst die ganze Zeit, hä? Das hat doch aber gar keiner mitgekriegt. Da wurde doch gar nicht drüber gesprochen. Da wurde er doch gar nicht ermahnt.
Ja, also das hat überhaupt nicht gepasst. Also schlechte Story,
ja.
Teilweise schlechte Darsteller. Kinderdarsteller sind immer schwierig und ach, dann dieses olle Gesinge da. Also das war halt immer so ein Kirchenchor-Gesinge. Die haben da irgendwelches, was ich alles nicht kenne und als Atheist auch irgendwie, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Das sollte halt nun so engelsgleich sein. Und da haben sie mal so einen Chor gemacht, wo die im Kreis standen. Und das war dann halt so ein mehrstimmiger, weiß nicht, Kanon war es nicht, aber wo die halt so mehrstimmig ineinander übergehen und ja, da steht nun Dustin Hoffmann in der Mitte und kommt sich nun vor, als wäre er Jesus und um ihn rum singen die Engel und das wird aber nicht transportiert nun auf der Leinwand, ja, und ach, das, der Film hatte so oft unfreiwilliges Gelächter ausgelöst bei uns im Saal. Den Film hat absolut niemand ernst genommen, also von uns in der Sneak Preview, und die Stellen, wo richtig gelacht wurde, die waren nicht so gedacht und es war einfach nur peinlich, der ganze Film. War eine Mischung aus Fremdschämen, aus Langeweile.
Und am besten fand ich die Zwischenrufe, dieser Rivale, dieser Devon, irgendwann ruft dann einer, der sieht aus wie Hella von Sinnen.
Ja, das
und
stimmt.
Nachdem ich den dann wieder gesehen habe, konnte ich die ganze Zeit nur an Hella von Sinnen denken.
Das stimmt, der sah echt so. Das war so ein, ach nee, und vor allem, was mich bei solchen Filmen dann noch mehr ärgert, da war ja offensichtlich auch Budget da und ich meine, die Darsteller waren auch da und dann ärgert es mich noch mehr, wenn dann nicht was Gutes irgendwie draus gemacht oder zumindest etwas Besseres als das, was wir hier gesehen haben.
Ja, also ich glaube einfach, dass das ein Film ist, für der gehört in eine ganz bestimmte Genre-Schublade und den sollten auch nur ausgewählte Menschen schauen. Also jemand, der sich dafür interessiert, für so Chormusik und so, ja, keine Ahnung, der vielleicht gern die Wiener Chorknaben hört, ja. Für den ist der Film was, gar keine Frage. Der wird sich da wahrscheinlich total drin finden. Für das normale Publikum, was jetzt sagt, ich muss mir keinen Film über Kinderchor angucken, sollte den Film, glaube ich, vermeiden. Also ist jetzt meine persönliche Meinung.
Oh, ich lese ja gerade so ein paar IMDb-Kritiken, also die überschlagen sich ja mit Lob hier.
Echt?
Aber was gut,
hat denn der für eine IMDb-Punktzahl gekriegt?
Liegt da eigentlich so durchschnittlich hier und aber ich habe jetzt gerade mal so ein paar Kritiken, um mal zu schauen, was da so
hat ja genug Kritiken,
der Tenor ist, aber kann man ja unten anklicken. 6,7 liegt der. Also ich werde deutlich drunter liegen, weil das war ein sinnloses Zeug. Dann fahren sie irgendwie nach Japan, dann sieht man mal in zwei Einstellungen, die offensichtlich im Studio entstanden sind, wo halt irgendwie Hintergrundtapete hinterm Fenster da irgendwie Japan sein sollte, ja, und da ruft mal jemand irgendwo an und dann, ach nee. Nee, echt, also da war echt schlecht, der Film. Also auf so einem Niveau, wo man sagt, da hätte man eigentlich was draus machen können, aber es ist halt einfach vergeigt worden.
Ja, ja, leider. Ziemlich traurig.
In Kanada, Kanada lief der schon im November 2014.
Ach, okay. Ja, Kanada ist irgendwie immer relativ früh dran bei sowas.
Filmfestival. Ach nee, dann jetzt Anfang des Jahres lief der dort regulär.
Mhm.
Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr den wahrscheinlich schon auf DVD irgendwie kaufen oder so in Übersee.
Wahrscheinlich.
Aber ich weiß nicht, also ich wüsste auch nicht, wem ich diesen Film empfehlen sollte, weil selbst wenn da jetzt jemand Fan ist von solchen Chorgesängen, ja, ich würde trotzdem nicht diesen Film empfehlen, weil das ist alles so Banane, was da so dargestellt wird. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendjemand weiterbringt und das ist ja auch nicht, was man sich wegen des Soundtracks nun anschaut, diesen Film hier.
Gibt's da einen Soundtrack?
Keine Ahnung, aber wem sollte man diesen Film empfehlen? Also ich kann dem eigentlich niemandem empfehlen, den Film. Also das ist völlig ungeeigneter Film. Also auch für die Sneak völlig ungeeignet, fand ich.
Ja.
Also da hat jeder Horror-Trashing hätte da besser in die Sneak gepasst als das. Also sowas ist immer schwierig in der Sneak. Und es ist zwar jetzt, na gut, sind ein paar rausgegangen. Nicht so viel wie bei Unknown User, aber ja, trotzdem, es hätte nicht sein müssen, dieser Film.
Mhm. Das stimmt.
Achso, wir haben noch vergessen, Kathy Bates spielt auch noch mit. Die sieht man
jetzt gerade überall. Ja.
Die spielt die Direktorin dieses Musikgymnasiums. Und
wobei ich die eigentlich recht sympathisch fand in der Rolle, weil sie irgendwie vom Gefühl her selber gar keinen Bock auf den Job hatte.
Tja.
Das fand ich ein bisschen sympathisch an ihr. Aber ansonsten.
Auch. Aus irgendwelchen Vertragsgründen musste sie diesen Film machen und hatte keinen Bock auf den Job gehabt. Ja.
Ich weiß auch nicht.
Völlig wirre Drehbuch. Wir haben ja. Der Film hatte angefangen und dann kam dieser Bus mit diesen Kids, mit diesen Sängerknaben, nenne ich es jetzt mal. Und von dem Moment an haben wir gewusst, wie der Film ausgeht.
Ja.
Und genauso ist es dann auch passiert. Also,
der war so vorausschauend.
Wir werden es euch natürlich jetzt nicht verraten, ja,
nee,
nicht, natürlich dass ihr den Film in das Sneak bekommt und so. Und dann, aber, nee.
Er ist also sehr absehbar.
Nicht empfehlenswert, dieser Film.
Ja.
Bekommt von mir 3 von 10 Punkten, weil ich mich da sehr geärgert habe. Nein, ich gebe 2. Ich habe mich doch mehr geärgert, als ich jetzt eben dachte. Ich gebe 2 von 10 Punkten.
Jetzt hast du es mir geklaut. Ich wollte ja auch 2 von 10 Punkten geben.
Ja, dann geben wir beide 2 von 10.
Also.
Das ist ein Satz mit X. Das war wohl nix.
Ja.
Nee.
War nicht so. Nee.
Was er noch?
Da kann man gar nicht so viel drüber reden, weil der einfach. Nach diesem Gespräch werde ich den wahrscheinlich komplett aus meinem Gehirn verbannen, weil der hat auch versucht, so ein bisschen Emotionen in einem hochzuholen mit dieser tragischen Geschichte von dem Jungen und die Situation mit dem Internat und auf einmal hat er nichts mehr und nur noch diese Schule. Aber das hat mich überhaupt nicht berührt.
Ja, es wurde auch überhaupt nicht so dargestellt, dass es einen irgendwie berührt hätte, weil der Junge verliert seine Mutter. Ja, ja, na schön, okay, da gehe ich halt auf die Schule.
Also, er hat nicht einmal geweint,
das,
oder?
Das merkst du dem auch überhaupt nicht an, dass da irgendwas ist oder, also, nee, also, das hat nicht funktioniert, dieser Film. Und dann halt immer diese, wie du schon sagtest, diese Drehbuchkniffe, so, hui, jetzt müssen wir ein bisschen Dramatik reinbringen. Okay, lass mal die Mutter sterben, bumm, aus, ne, Mutter weg. Oder da gab es ja später noch mal ein paar Themen, so, oh, jetzt müssen wir mal zeigen, dass der dort nicht, oder was weiß ich, dass es ihm dort nicht leicht fällt in der Schule oder irgendwas, oder dass ihm schwer gemacht wird von den anderen, so, peng, kam wieder was, ne? Völlig aus dem Kalten, irgendwelche Drehbuchkaninchen aus dem Hut gezaubert und, ach, das war ärgerlich. Hast du noch irgendwas Besseres gesehen?
Ja.
Erzähl.
Klares Ja. Ich habe die Ehre gehabt, zu einer Pressevorführung gehen zu dürfen.
Ach, stimmt ja, genau.
Und ich habe den neuen Fantastic Four gesehen.
Ja.
Fantastic Four, also der neue Handlungsstrang ist anders, wie wir ihn bisher kannten. Klar, es gibt immer noch die vier, die ihre Kräfte bekommen, aber die Erzählung ist anders. Also wie, warum sie das kriegen, ist anders. Die Schauspieler sind generell jünger.
Ist das ein Reboot oder was? Oder
ist das ist im Endeffekt nochmal von vorne erzählt mit jüngeren Darstellern und ein anderer Erzählstrang. Also ich gehe mal davon aus, ich kenne mich jetzt bei diesen Comics nicht so aus, aber ich gehe mal davon aus, das ist ähnlich wie bei Spider-Man. Es gibt ja verschiedene Spider-Man-Geschichten. Ja? Es gibt ja so einen Spider-Man, da ist der Spider-Man schwarz und nicht weiß. Um das jetzt mal unpolitisch auszudrücken. Ja? Es gibt ja da verschiedene Erzählstränge und Versionen und so. Und ich gehe mal davon aus, dass es bei Fantastic Four ebenso ist.
Na gut, der erste Film liegt auch schon eine Weile zurück. Und ich kann mich erinnern, da war ja damals Deutsches Geld mit involviert. War das nicht irgendwie Konstantin-Film oder ich weiß nicht, irgendwas war das. Ne? Und die haben damit einen richtigen Knüller gelandet. Also das war zählte wohl mit zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen, auch weil da eben Deutsches Geld im nennenswerten Umfang mit drin war. Aber es ist natürlich auch in die Jahre gekommen, dieser erste Film. Das macht ja Sinn, den mal zu rebooten jetzt mit der neuen Technik.
Genau. Und das ist meiner Meinung nach auch ganz gut gelungen. Also der Film setzt an, da ist der Reed Richards 12, soweit ich weiß, und schustert in der Garage seiner Eltern seine ersten Erfindungen zusammen und trifft auf einem Schrottplatz auf Ben Grimm, der auch bei ihm in der Klasse sitzt, aber Reed Richards ist so ein bisschen der Nerd und das Opfer der Klasse, deswegen merkt er sich nicht, wer in seiner Klasse ist. Und aber dadurch, dass er auf dem Schrottplatz auf ihn trifft, werden die beiden Freunde. Und so kommt Ben Grimm dazu. Die basteln da dann an einer Version, einer Möglichkeit, etwa einen Gegenstand von einem zum anderen Punkt der Erde zu teleportieren und auch wieder zurückzuholen.
Wie das bei die Fliege quasi.
Ja. nicht ganz. Also sie fangen an mit Spielzeugautos. Okay. Und jedes Mal, sie schaffen das dann auch, legen dabei den Stromkreis der halben Stadt lahm. Aber sie schaffen es. Mit Hilfe von Grimm hat er es dann halt geschafft. Das so fängt der Film an, also mit diesen jungen, mit diesen Kindern, kann man schon sagen. Ne? Setzt dann weiter, glaube 7 Jahre später an, wo sie das verfeinert haben und auf einem Schulprojekt vorstellen, auf so einem Wissenschaftsprojekt. Das Ganze geht ein bisschen schief, weil sein Lehrer das nicht für Wissenschaft hält, sondern für Zauberei, weil das ist ja alles gar nicht möglich. Und er soll mit seinen Zaubertricks aufhören. Er ist jetzt durchgefallen. Er hat die Prüfung nicht bestanden. So. Er steht dann halt ganz verdattert da. Und wird dann aber angesprochen von Dr. Franklin Storm, der ihm die Möglichkeit aufgibt, bei ihm am Institut, am Baxter-Institut zu lernen. Das ist eine spezielle Schule, wo die so junge Menschen fördern, die so Talente haben mit Wissenschaft und so. Weil ihm klar ist, dass er was kann, was dem Baxter oder den Baxter-Studenten bisher noch nicht gelungen ist. Und zwar das teleportierte Teil auch wieder zurückzuholen. Er kriegt dann also sozusagen ein Stipendium und geht dort an die Uni und ist dann maßgeblich daran beteiligt, dieses Gerät, was er gebaut hat, in groß wiederzubauen, um irgendwann Menschen zu teleportieren. Mhm. Was dann dazu führt, dass er in ein Team kommt mit Wissenschaftlern, wo unter anderem Sue Storm und ihr Bruder Johnny Storm arbeiten und Victor Van Doom. Und da haben wir schon die ersten der baldigen Fantastic Four zusammen. Ja. Ben Grimm hat dieses Stipendium nicht bekommen, die bleiben einfach nur so Freunde. Und alle arbeiten dann daran und stellen dann auch fest, dass es nicht an einen anderen Ort die Sachen teleportiert, sondern in eine andere Dimension. Ja. Yeah. Und das ist kein Spoiler, das kommt im Trailer auch schon vor. Hm. Und klar, die wollen das natürlich ausprobieren, wollen dahin und das anschauen und pipapo und tralala. Und durch halt einen dummen Unfall vor Ort, die lassen sich dahin teleportieren und durch einen Unfall vor Ort kriegen die halt alle ihre Kräfte. So. Und Reed Richards wollte natürlich unbedingt seinen besten Freund Ben Grimm mitnehmen, wenn sie das erste Mal wirklich angucken, weil er war ja damals und so sein Buddy. Und dementsprechend kommt er halt auch zu seinen Kräften, in Anführungsstrichen. Und dann geht der Film in dem Fall weiter, wie sie damit klarkommen. Ja? Also in den ersten Filmen habe ich immer gedacht, das ja gut, die handeln das aber schnell. Super, und dann kommt jetzt die erste Action mit, sie müssen gegen irgendwelche Gegner antreten und sind die Fantastic Four. So war es in den ersten Teilen. In dem jetzigen Film finde ich das besser. Es ist mehr Background-Story, es ist mehr, wie kam es dazu, wie kommen die damit klar und wie harmonieren die miteinander. Dieses ganze Feeling ist viel besser. Die jungen Schauspieler machen Spaß, muss ich sagen. Wobei ich ja den guten Schauspieler, der den Reed Richards spielt, sowieso sehr mag. Das ist nämlich Miles Teller. Bekannt aus Whiplash. Oh, Hammer. Es kommt dann noch es wird dann noch auf diesen
Höhepunkt zugesteuert, dass irgendwas Tolles dann noch passiert, weil nur so Background-Story ist ja langweilig. Aber das verrate ich jetzt, dazu verrate ich jetzt nichts. Mir an sich hat der Film besser gefallen als die Vorgänger. Er ist schöner erzählt, es ist mehr Gefühl dahinter. Auch von Reed Richards Seite, er ist unglaublich gespalten, dass er findet es toll, dass er das jetzt geschafft hat, aber ist unglaublich frustriert, dass er die anderen so gefährdet hat und denen das jetzt sozusagen angetan hat, vor allem seinem Kumpel Ben. Es kommt viel besser raus. Es kommt bei mir auch besser an, weil ich mich mit diesen jungen Schauspielern besser identifizieren kann, als wie damals mit den alten. Mhm. Wie alt waren die Schauspieler damals? Die waren ja Mitte 30.
Als so sie alt, dann, meine Güte.
Ja, ich glaube schon. Und das sind ja jetzt im Endeffekt 17, 18-Jährige, ja, denen das passiert. Fällt mir besser. Harmoniert besser. Ich fand ihn gut.
Klingt gut. Ja, du warst ja in der Pressevorführung.
Ja.
Und wie war da so die Stimmung?
Also es war meine erste Pressevorführung und ich habe gedacht, ich werde hier mit den Augen bald ausgezogen. Es waren nur Männer. Ich war die einzige Frau. Und es waren richtig, die machen wahrscheinlich einen super Job, aber es waren totale Nerds. Wir waren vielleicht 10 Leute und das ist halt schon cool, in einem riesen Kinosaal zu sitzen mit 10 Hanseln und jeder hat so seine eigene Reihe für sich, ja, und tauchte diesen Film ein. Was mir gefallen hat, dass er UV war. Sie haben ihn in UV gezeigt, das war super. Ja, es war ein komisches Gefühl halt, weil ich bin ohne Ticket rein. Hab noch umsonst Essen gekriegt, das war gut.
Ja, die wollen einen schon bestechen, dass man den Film gut findet, ne? Aber ihr kriegt ja, hier die realistische Einschätzung, ja. Hier wird nichts beschönigt, ja.
Nein, ich erzähle alles. Zur Not kannst du da noch was schneiden.
Nee, wir dürfen es ja dann sogar veröffentlichen, bald. Weil da war ja die Sperrfrist, aber da sind wir ja dann drüber, wenn der Podcast hier online geht.
Nächste Woche.
Genau.
Deswegen passt es.
Damit der Montagsrhythmus bleibt.
Hm. Genau. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich würde mir auch nochmal mit meinen Freunden anschauen. Ich fand ihn ziemlich gut. Ich mochte die Schauspieler. Vor allem, wer mir sehr gut gefallen hat, war Johnny Storm, gespielt von Michael B. Jordan.
Ist das nicht ein Basketballer?
Nee, aber hat die gleiche Hautfarbe. Okay. Denn ich finde, ich nehme dem die Rolle wesentlich mehr ab wie dem anderen Storm. In den anderen Filmen. Ich kann mir nicht mal merken, wer die alten Schauspieler waren.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr so.
Also es waren relativ bekannte, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, er hat die Rolle viel besser verkörpert. Und auch der Reed, also der Miles Teller.
Es gab da zum Beispiel Chris Evans, der den Storm gespielt hat.
Genau.
Jessica Alba hat Sue Storm gespielt. Genau. Dann gab es noch Michael Chiklis, der hat Ben Grimm gespielt. Mhm. Victor Van Doom, Julian McMahon.
Ja, bekannt aus Charmed.
Okay, und dann gibt es noch Ioan Gruffudd, der hat Reed Richards gespielt.
Ja, den kennt man aus, der macht jetzt eine neue Serie, die heißt Forever. Glaube ich. Das ist doch der.
Der war auch bei Glee dabei, sehe ich. Aber das habe ich ja nie geguckt. Bei San Andreas. Ja, also den alten fand ich ja ganz, ganz nett damals. Also ich werde auf jeden Fall mal einen Blick in den neuen reinwerfen. Der startet
definitiv. Ich empfehle ihn auf jeden Fall weiter.
Mir
hat er Spaß gemacht.
Startet am 13.8. im Kino. Und da solltet ihr dann alle auch mal reingehen, weil ihr bekommt das nicht nochmal vorher empfohlen, denn wir sind dann nicht da. Das ist jetzt das einzige Mal. Ich gucke gerade mal, wer es gedreht hat. Josh Trank, was hat er noch gemacht? Ach, der hat Chronicle gemacht. Siehst du mal, den fand ich ja so cool.
Mhm.
Ah, na dann kann es ja eigentlich nur gut sein. Also Chronicle, da war ich ja echt überrascht, wie gut der gemacht war. Auch die Storytelling und so. Und
Michael, der den Storm spielt, den...
Ach, der Johnny war auch bei Storm,
der hat auch bei Chronicle mitgespielt.
Ah, okay.
Ja, der hat den Steve bei Chronicle gespielt.
Na, nicht schlecht. War ja. Das eigentlich 3D-Sneak? Pressevorführung.
Nein, es war keine 3D, es war normal, was ich auch gut finde.
Ah, der läuft dann in 3D bestimmt im Kino, oder?
Das ist ein
3D-Film.
Ich denke. Ich glaube auch. Executive Producer ist übrigens Stan Lee.
Ah, na gut, also, der ist ja bei fast allen von diesen Verfilmungen jetzt, oder?
Aber ich mag den. Der macht gute Sachen.
Ja, der hat ja die Figuren gemacht, die da zugrunde liegen, ne?
Mhm. Ja. Also, mir hat er gefallen, mir hat er Spaß gemacht. Ich würde ihn nochmal gucken. Ich empfehle ihn weiter. Das ist mein Standpunkt.
Okay.
Meine.
Dann, ich habe keine Filme geschaut, irgendwie hatte ich nicht so richtig die Zeit. Ich habe aber eine Serie angefangen zu gucken und da ja hier bei unseren Hörern auch viele sind, die Netflix und sowas haben, vielleicht habt das, also ihr werdet es bestimmt gesehen haben, es gibt eine neue Netflix-Serie, die heißt Wet Hot American Summer. Und das ist, wie soll man das beschreiben? diese Serie, also zum einen ist es ein Potpourri an bekannten Leuten, die da mitmachen. Wenn man da schaut, es gibt, glaube ich, auch einen Film von 2001. Ich weiß aber nicht, ob das darauf basiert, ehrlich gesagt. Ich nenne auch mal ein paar Namen, die hier mit dabei sind. Zum Beispiel Elizabeth Banks, Paul Rudd, Joe Lotrulio. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Der spielt zum Beispiel bei Brooklyn Nine-Nine mit in der Serie. Amy Poehler, die ja bei Parks and Recreation mitspielt und die ja schon diverse Emmy-Nominierungen. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile, hat die mal einen gekriegt? Weiß gar nicht. Bradley Cooper spielt mit. Michael Ian Black, den man auch aus diversen Serien kennt. Hier Inside Amy Schumer oder sonst was. Also lauter, ein riesen Mannschaft. Judah Friedlander ist mit dabei. Den kennt man aus 30 Rock. Also aus allen möglichen Serien bekannte Leute. Ich kann jetzt gar nicht alle vorlesen. Guckt einfach selber mal. Vielleicht noch Janine Garofalo, so heißt sie. Die kennt man, die hat auch in diversen Serien, die hat, glaube ich, auch damals bei, wie ist das, Singles, gemeinsam einsam oder so.
Chris und, Pine lese ich gerade.
Ja, also da sind so viele auch Gastauftritte. Lake Bell ist mit dabei, Jason Schwartzman. Guckt einfach mal rein und es geht. In der Pilot-Episode sieht man irgendwie in den 80er Jahren, nee, Quatsch, nicht in den 80er Jahren, irgendwie, ja, irgendwann in der Vergangenheit sieht man irgendwie so ein paar Camper und dann einen Sprung nach vorne und dann sind dieselben Kids, die man da gesehen hat, also es geht nur ganz kurz, ich kann mich kaum noch erinnern, was da zu sehen war, dieselben Kids sind dann quasi die Betreuer in diesem Camp Firewood. Ja, das ist halt so ein Summercamp in den USA, wo halt irgendwie die Kids abgeladen werden, weil die Eltern irgendwie arbeiten müssen oder irgendwas und dann können die da ihren Sommer verbringen, das sind halt solche Baracken und dieselben Kids, die man am Anfang kurz gesehen hat, die sind dann eben zu Betreuern herangewachsen. Die sollen irgendwie 16 sein oder 17 oder keine Ahnung. Das sind aber natürlich, ihr habt ja die Namen gehört, also das sind alles irgendwelche erwachsenen Leute, die da irgendwelche 16-Jährigen spielen. Und dann gibt's noch einen Campleiter und seine Frau oder Gespielin da. Das ist dann die Jane Garofalo. Und ja, das ist total absurd. Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Es geht mehr oder weniger darum, dass dann eben eine Truppe von Kids dort in dieses Camp kommt und diese anderen müssen halt mit denen irgendwelche Spielchen machen und das ist so eine totale Mischung aus Pipi, Kaka, Pups, Humor und aber auch teilweise total genialen Sachen, wenn nämlich zum Beispiel da wird so eine Situation gezeigt, das Ganze spielt auch irgendwann in den 80ern und die haben halt so total lustige Klamotten an und so, wie es halt damals war. Und da sind halt auch totale Anspielungen auf irgendwelche Serien oder irgendwelche, ja, damals popkulturellen Phänomene drin. Und was halt das Interessante ist, weshalb ich den großen Quatsch jetzt noch nicht ausgemacht habe, sondern immer noch weiter gucke, ist, da ist so eine Rolle, eben diese Elizabeth Banks war das, genau, die spielt eine Reporterin bei irgendeinem Magazin in New York oder keine Ahnung wo und sie möchte halt, oder denen gehen irgendwie die Storys aus, und dann sagt sie, sie will mal über so ein Sommercamp eine Story machen und es zeigt sich dann, dass diese Scherze, dieses Bullying und dieses Runtermachen von Leuten und diese dummen Sprüche, dass die irgendwie auch in der Erwachsenenwelt immer noch da sind. Also sie wird dann genauso ja fertig gemacht in ihrem Kollegenkreis, ja, wie die Kids, die man vorher gesehen hat in dem Sommercamp. Und das zeigt sich dann, dass eben, das hört eben nicht auf, ne, diese Art und Weise. Und sie geht dann halt undercover auch in dieses Camp rein. Und es ist eine total absurde Story. Und irgendwie ist es mehr schlecht als gut, aber man guckt trotzdem weiter. Also ich fand es zum Beispiel, Jason Schwartzman hatte ich ja genannt, der hat zum Beispiel in einer meiner Lieblingsserien Bored to Death mitgespielt, den fand ich auch großartig. Und ein Riesensammelsurium an bekannten Leuten, man denkt, hä, was ist denn das? Und die haben alle total absurde Perücken teilweise auf und die sind halt total verkleidet und man kennt die kaum und denkt, ja, die kennst du irgendwoher, wer ist denn das? Und dann guckst du nach, was, der ist das? Also es geht hin bis zu John Hamm oder irgendjemand, also den man aus Mad Men kennt, der sieht hier völlig anders aus. Also guckt da mal rein, wenn ihr Netflix habt, habt ihr es ja eh dann quasi mit in eure Gebühr mit drin. Und ich würde mich mal interessieren, was ihr von dieser Serie haltet. Also schreibt bitte mal einen Kommentar, in welche Richtung geht das eigentlich? Weil irgendwie entwickelt sich da gar nichts. Die machen irgendwelche sinnlosen Spiele, dann was weiß ich, da kackt sich der eine mal in die Hose und dann geht's irgendwie um den Koch, der heiraten will und es ist alles total absurd. Ich kann mir überhaupt nicht denken, in welche Richtung das geht. Dann ist natürlich so diese Geschichte, dass der Lagerbesitzer oder keine Ahnung, was das ist, dass der natürlich in finanzieller Not ist und dann gibt's irgend so eine Chemiefirma, die verklappen da irgendwelches grün leuchtenden giftigen Abfall in der Nähe von dem Camp und aber man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es geht, weil das wird dann teilweise auch nicht weiter verfolgt dann erstmal und dann sind wieder irgendwelche absurden Sachen und ach, ganz, ganz kurios. Hast du Netflix,
Kate? Ja, ich werde nachher gleich reingucken.
Guck da mal rein. Also,
ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also das ist wohl eine Miniserie.
Ja, ja, das kann ich mir durchaus denken.
In acht Teilen, also acht Teile in einer Staffel.
Ja, das ist denkbar, ja.
Wie weit bist du schon?
Ich bin irgendwie bei Folge 3.
Ah ja, okay, hast du noch ein bisschen. Aber ich werde nachher mal reingucken, dann habe ich richtig Bock drauf.
Noch nicht angedeutet, dass das in irgendeine Richtung geht, hier diese Geschichte da. Also, sehr seltsam. Sehr seltsam.
Und ich werde reinschauen.
Bradley Cooper hat da mit Amy Poehler zusammen, die machen da so eine, wollen da so eine Aufführung machen von so einem Musical, das heißt irgendwie Electric City. Und da haben sie irgend so einen Typen noch mit angehört, der da irgendwie am Broadway das mal inszeniert hat. Und in diesem Musical geht es irgendwie darum, dass irgendwie jemand da mit elektronischer Musik und der landet irgendwie am Schluss auf dem elektrischen Stuhl. Also ganz seltsam, also dieser Film, total absurd. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ich finde es, wie gesagt, momentan eher schlecht als gut, aber ich gucke trotzdem weiter. Also irgendwas muss ja sein. Bin auf deine Meinung dann gespannt. Aber du hast bestimmt noch ein paar Filme geguckt.
Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Filme geguckt am Wochenende. Und zwar habe ich geschaut Wild. Oh, der ist so schön.
Mit Reese Witherspoon. Also nicht Into the Wild mit Emil Hirsch, sondern.
Den kenne ich auch, den habe ich auch schon gesehen. Ja. Den fand ich auch schon ziemlich gut. Ich wollte jetzt mal die Frauenperspektive sozusagen sehen. Und haben mir den angeschaut und es geht darum, sie ist so ziemlich verloren. Es kommt alles so nach und nach im Film erst raus, was alles so in der Vergangenheit bei ihr passiert ist. Sie beschließt auf jeden Fall auf einen Trip zu gehen, auf so einen Trail zu wandern und trifft unterwegs auch Leute, die dann sagen, boah, du als Frau machst das und so. Also es muss wohl ziemlich was Besonderes sein. Und sie ist, also sie plant, dass es ungefähr 3 Monate dauert, bis sie da durchgelaufen ist und hat halt so einen riesen Rucksack dabei und so. Und der Film ist lustig, traurig, bewegend. Man kriegt Lust, auch sowas zu machen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man findet dann vielleicht zu sich selber und das ist so eine total bunte Mischung, dieser Film. Also ich habe gelacht, ich habe geweint, gefühlt ging der Film unglaublich schnell rum, aber der hat ja, glaube ich, Länge 2 Stunden oder so. Aber der gefühlt ist, war der vorbei. Also ich hätte gern noch viel mehr davon gesehen.
Das Einzige, was ich dem Film vorwerfen würde, ist, dass er nie eine wirkliche Dramatik hatte. Also nie was wirklich Bedrohliches. Also sie geht da allein auf diesem Trail und ich meine, alles, was ihr da widerfährt, sind manchmal so ein paar bedrohliche Situationen, aber ja. Es ist jetzt nie wirklich was Lebensbedrohliches oder wo man denkt, oh gut, dass er da irgendwie lebend rausgekommen ist aus der Nummer oder so.
Richtig. Ja. Das gibt's nicht. Was ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht hätte für den Film. Der Film spielt mit den Emotionen der Menschen, finde ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich muss sagen, also ich mochte Reese Witherspoon schon immer. Ich mag die einfach als Schauspielerin. Aber nach diesem Film ist sie, muss ich sagen, die Frau ist grandios. Also wie die das schauspielerisch hingekriegt hat, diese Rolle so zu verkörpern, Hammer, wirklich. Und dann, es gibt immer so Situationen, da ist sie mal in der Stadt, weil sie dann von einem zum nächsten Punkt läuft und dann kommt sie auch mal in die Stadt und die geht dann in eine Bar und kann dann mal auch mal duschen und sich herrichten. Und ich muss sagen, ich finde die teilweise so dreckig vom Laufen und so, dieses Unhergerichtete, finde ich sie teilweise hübscher, wie wenn sie sich gerade herrichten konnte, um abends noch in irgendeine Bar was trinken zu gehen. Ja,
ja, sie ich ist, fand den Film schon, auch ziemlich gut. Ja.
Also, ich weiß nicht. Sie hat mir so vermittelt, das ist vollkommen in Ordnung, so rumzulaufen. Das gehört halt auch dazu.
Ja, klar, auf diesem Trail, da werden ja die alle so rumlaufen. Ich weiß nicht, wie es hier, es gibt ja auch in Europa so ein paar Trails hier, wie heißt der, wo der H.B. Kerkeling da gewandelt ist, hier diesen, da unten, den Jakobsweg, genau.
Ah ja.
Den Jakobsweg, und dann gibt's, glaube ich, noch einen Trail, der irgendwie über die Alpen geht. Den hatte mal ein Bekannter von mir gemacht. Da kann man irgendwie quasi die Route, die irgendwie über die Alpen führt, kann man da machen. Ist wohl da sehr anstrengend auch, weil da ein bisschen Berglauf mit dabei ist und so. Ja, klar.
Der Film hat mich begeistert. Ich fand ihn ziemlich cool, weil auch mit diesen Rückblicken, warum, man fragt sich die ganze Zeit, warum macht sie denn das jetzt überhaupt? Was ist denn alles, was denn los? Ja, so. Und es kommt halt Stück für Stück mit, je weiter sie läuft, desto mehr stellt sie sich ihren eigenen Gefühlen und ihren Emotionen, ja. Und dann gibt's halt immer diese Rückblicke. Und nach stellt sich dieses Puzzle zusammen. Und man fiebert wirklich mit ihr mit, schafft sie es nicht, so, ja. Ich fand ihn super.
Sie hat halt einfach den Abstand auch gebraucht, zu ihrem gewohnten Dasein und so, um mal rauszukommen, mal sich über alles klar zu werden, ja. Was ich hier ein bisschen schwächer fand, ich vergleiche den halt immer mit Into the Wild. Ich meine, es ist nicht nur vom Titel her eine große Ähnlichkeit da, sondern auch so ungefähr von der Thematik. Was ich halt bei Into the Wild fand, ich einige Punkte wesentlich besser. Soundtrack zum einen, der war hier ein bisschen beliebig, aber auch ganz gut. Aber auch eben, da war eben eine wirkliche Dramatik drin und auch eine Abwechslung. Ja, es war jetzt nicht nur das Rumgestapfe da durch irgendwelche Wälder und das, sondern der ist halt auch mal bei irgendwelchen Leuten untergekommen, hat mal was gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und ist dann weitergezogen und hat da wieder neue Leute kennengelernt, die wieder die Macke hatten oder so. Ne? Also das,
Das ist halt der Unterschied am Trailwandern. Der ist ja kein Trailgewandert, der ist ja einfach nur, der wollte einfach nur nach Alaska hoch.
Ja, ist auch ja, im Prinzip ja auch der Weg da an der Küste hoch. Er ist natürlich nicht gewandert, er hat am Anfang ja ein Auto gehabt, das hat er aber dann verloren und dann ist er ja auch zu Fuß weiter, ne?
Ja. Also sie hält sich ja an diesen speziellen Trail und das heißt, sie ist ja, ich glaube, sie geht einmal einen Umweg, aber das liegt an den Schneeverhältnissen, keine Ahnung. Das habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt. Aber die meisten halten sich ja dran und da gibt es immer so Punkte, wo so Bücher liegen, wo man dann eintragen kann, dass man da war. Und sie schreibt dann immer Zitate rein. Und wenn sie dann an irgendeiner so ein Sammelpunkt ist, wo man Essen kaufen kann oder sich Päckchen hat hinschicken lassen können und so, trifft sie auf andere Trailer oder Läufer und die dann so, hey, das bist doch du hast doch das geschrieben, voll cool und dass du das so machst. Und sie holt sich dann immer auch so einen leichten Putsch an Motivation, um das dann auch weiterzumachen.
Weil natürlich nicht viele Frauen das machen, deswegen.
Ja, richtig. Also sie trifft unterwegs eine. Aber unterwegs trifft sie ungefähr 5 Männer. Ja? Also das ist halt schon ein krasser Unterschied. Ja. Mir hat er gefallen. Top. Klar, ja, er ist anders als Into the Wild, aber das Grundthema gefällt mir.
Ich habe auch schon, ich glaube, bei den Leinwandperlen war es, glaube ich, bei denen, die haben den alle total verrissen. Also die fanden den total langweilig und so und haben den dann irgendwie ausgemacht. So. Ich meine, ich kann's verstehen, man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen, auf diese Art von Film. Das ist halt kein Actionfilm oder kein Film, der wirklich eine durchgehende Dramatik hat oder sowas. Man muss halt auch manchmal ein bisschen beim Zuschauen auch mal ein bisschen loslassen und das ein bisschen auf sich wirken lassen. Und ja, wenn man da halt gerade in einer anderen Stimmung ist, kann das schon sein, dass man da gerade nicht empfänglich ist dafür. Ja. Das ist nachvollziehbar, ja. Nö, also ich weiß nicht mehr, was ich da gegeben hatte, aber was gibst du so?
Ich würde ihm von dem 8 von 10 geben.
Ja, ist doch, genau. Ja. Und du hast noch ein was gesehen, oder?
Genau, ich habe noch Kingsman gesehen.
Kingsman, The Secret Service.
Ja, Kingsman, The Secret Service. Ich überlege gerade, wie der Film angefangen hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ihn ziemlich witzig fand. Es geht darum, dass die...
Hast du auf Englisch geguckt eigentlich, mit diesem Lispeln hier?
Nee, ich habe ihn auf Deutsch geguckt.
Aber da hat er auch ein bisschen wenigstens...
Ich fand das ganz grausam.
Im Englischen klang es cool.
Ja, auch mit seiner Cappy und so, ganz schrecklich.
Das war ja ganz bewusst so gemacht. Kannst du nicht ernst
nehmen. Da ist halt so ein Junge und der wird rekrutiert von dem Kingsman als Agent. Und muss dann da so ein paar Prüfungen absolvieren und keine Ahnung. Aber ich fand, der Film hat sich nicht 100% selber ernst genommen, aber doch genug, um wirklich so eine Art James Bond für Teenager zu sein.
Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr zur Story mal erzählen. Also Colin Firth spielt einen britischen Geheimagenten und der hat mal einem Mann das Leben gerettet. Und dessen Sohn, dem läuft er zufällig mal über den Weg. Umgekehrt. Ihm wurde das Leben gerettet von dem Vater von diesem Jungen. Und er rekrutiert dann eben diesen Jungen und findet, dass der da ein bisschen Potenzial hat. Und genau, schleust ihn dann in dieses Rekrutierungsprogramm ein, wo erstmal auch noch ein paar andere sind. Ne? Und genau, und dann gibt es natürlich so einen Bösewicht, gespielt von Samuel L. Jackson, so ein Milliardär, der wirklich da ganz düstere Pläne hat.
Ja,
basiert auf einem Comic. Ist von den Machern, die auch Kick-Ass gemacht haben. Da könnt ihr vielleicht dran ein bisschen orientieren, in welche Richtung das ungefähr geht. Kick-Ass war ja auch ziemlich abgefahrener Superhelden-Spaß und sind jetzt hier keine Superhelden in dem Sinne, dass die irgendwas jetzt können, was niemand sonst kann. Aber der Kick-Ass war ja auch nur ein normaler Mensch.
Hm. Ja. Der Superschurke besticht halt in seinem Aussehen schon. Ja. Dadurch, dass der halt reich ist, muss er sich ja keinen Normen anpassen. Und der hat, wie alt ist der? Was für eine Rolle spielt der? Wie alt wird der sein? 40? Die Rolle? Und hat halt so ein Basecap auf, so schräg und macht so einen auf Gangster und yeah und Bam und mit Bling-Bling-Kettchen und so und lispelt halt, dass es kracht. Ich muss so lachen. Als ich den das erste Mal reden habe hören, musste ich so lachen.
Ja, das war cool. Und die Action-Szenen sind eigentlich auch alle ziemlich cool.
Das also ist schon
durchaus empfehlenswerter Film. Da geht es auch deutlich mehr zur Sache, finde ich, als bei Kick-Ass.
Ja.
Weil sind halt auch erwachsene Leute und ja, also bis zum furiosen Ende, um es mal vorsichtig zu beschreiben.
Ja, also es gibt durchaus ein paar Action-Szenen oder Kampfszenen, wo richtig gut sind. Es kommt natürlich bei britischer oder Geheimdienst generell, haben natürlich irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Special-Dinger und die kommen dann halt auch zu Trage und sind auch ziemlich cool gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Durchaus.
Was gibst du da so?
Dadurch, dass er mich sehr amüsiert hat und ich diese Art von Humor auch mag, auch schon durch Kick-Ass, gebe ich ihm 9 von 10. Der war cool. Gut.
Ja, ich glaube, ich lag auch so in der Region, wenn ich mich recht erinnere bei dem Film.
Ja, doch, der ist super.
Dann sind wir ja eigentlich durch bei den gesehenen Filmen, oder?
Genau.
Ja. Dann, wir werden dann, denke ich mal, in unserer Urlaubszeit dann alle wieder irgendwelche Filme gucken. Da haben wir dann ganz viel für euch parat, dann, wenn wir wieder zurück sind. Und jetzt schauen wir doch aber erstmal, was so in den nächsten Wochen vielleicht anläuft hier. Mal gucken, was sich da so findet. In der Woche vom 13.8. da läuft zum Beispiel Barbie, eine Prinzessin im Rockstar-Camp. Werden bestimmt viele Mädels, also viele, die keine Eltern sind, werden das nicht wissen. Es gibt von Barbie unheimlich viele Filme. Auf DVD hauptsächlich, also aber jetzt zum ersten Mal im Kino. Das ist ungefähr so wie bei Tinkerbell. Tinkerbell gab es auch sehr viele DVDs und Blu-rays, bis es dann eine Kinoauswertung gab. Und die lief ja sogar ganz erfolgreich. Also deswegen versucht man das wohl jetzt mit den Barbie-Filmen hier genauso. Mal schauen, was da draus wird.
Wie viele von den Filmen hast du denn schon gesehen?
Oh, ich habe einige. Also meine Tochter ist jetzt mittlerweile aus Also die ist jetzt 9 und die ist jetzt ein bisschen aus diesem Barbie-Film-Alter so ein bisschen raus. Ich fand bei dem Barbie-Film, die haben immer eine sehr, sehr zweifelhafte Moral drin, fand ich. Also, ja, du musst hübsch sein, damit du weiterkommst. Und weißt du, so eine Moral ist da drin. Und weißt du, dann auch immer meistens so ein Freundinnen-Gezicke. Und die eine, die macht dann irgendwas und geht ihren eigenen Weg und ja, lässt dann die anderen quasi zurück oder sowas. Und fand ich alles ein bisschen zweifelhaft, die Moral in diesem Barbie-Film. Deswegen wollte ich das immer nicht so, dass sie das guckt. Tinkerbell ist immer ganz schön. Man arbeitet halt zusammen und hilft sich gegenseitig und hat auch ein bisschen eine ökologische Botschaft. Das kann ich schon eher da vertreten. Ja, mal schauen. Im Rockstar Camp klingt ja hier, was weiß ich, Superstar-Geschichte, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt nicht im Detail eingehen. Coconut Hero läuft noch. Den hatten die Leinwandperlen in der Sneak Preview. Fanden die nicht so besonders, habe ich jetzt in Erinnerung. Dann dein Fantastic Four läuft an. Codename Uncle. Dating Queen. Da spielt hier dieser eine Typ mit, da, warte mal, wie heißt
es? Bill Hader?
Genau, der auch hier bei, jetzt wollte ich gerade sagen, der hier bei dem Superbad, was du da letzte Mal vorgestellt hast, ne? Jo, das war in dieser Woche, dann springen wir weiter, 20.8., da haben wir schon drüber gesprochen, da war das mit Boy 7 und Broadway Therapy und Selfless und so weiter. Dann gucken wir mal noch eins weiter. Ach hier, am 27.8. Anni Felici, Barfuß durchs Leben, das war die zweite Sneak an dem Montag, wo wir den Chor hatten. Ne?
Genau, richtig. Der war in der B-Sneak. Kam der. Ich habe keine Ahnung, was es geht.
Das kann ich dir sagen. Es ist ein Drama um die Beziehung eines bildenden Künstlers und seiner Frau, geschildert aus der Sicht eines seiner zwei Söhne.
Hört sich doch schön an.
Ja, mit Martina Gedeck und, ja, keine Ahnung.
Deutscher Film?
Nee, Italien, Frankreich. In derselben Woche läuft auch der Chor an. Falls ihr euch doch interessiert, guckt euch mal an. Es läuft auch Frank an. Das ist so ein Film, da hat einer die ganze Zeit so eine riesen Maske auf. Da hatte ich den Trailer schon mal verlinkt gehabt. Der ist sehr abgefahren.
Guckt euch mal. Mit Michael Fassbender?
Ja, genau.
Ha!
Dann läuft noch ein Horrorfilm an, The Gallows. Und eine weitere Installation von dem Franchise Hitman, nämlich Hitman Agent 47, läuft an. Also das scheint wohl ein bisschen das Sommerloch vorbei zu sein. Denn es läuft zum Beispiel auch der Hip-Hop-Film Straight Outta Compton an, wo mir der Trailer auch schon sehr gut gefallen hatte. Und also das 27.8., da ist so langsam das Sommerloch vorbei, würde ich sagen. Und dann sind wir ja auch wieder da. Und genau, da gucken wir doch mal, was dann noch so. Wir schauen mal, was jetzt aktuell dann so auf DVD und Blu-ray rauskommt demnächst. Also Fast and Furious Teil 7 läuft an. Auf Blu-ray, was gibt's noch? Das ist Käse. So beim Durchscrollen hier, irgendwelche komischen Wiederauflagen. Nee, weiter, was haben wir hier? KW34, der Kaufhaus Cop 2, naja gut, war im Kino ein Erfolg. Asterix im Land der Götter, war ich ja auch im Kino, war ich ganz begeistert eigentlich. Und was haben wir hier
ist
noch?
Ist das eine Realverfilmung?
Nee, so 3D animiert. Zum ersten Mal halt in 3D-Animation. Aber ziemlich gut gemacht, weil das hat so schon so ein bisschen den Charme noch von den alten Comics, aber halt trotzdem auf 3D gemacht. Aber hat jetzt nicht so absolut brillante Texturen, wie es heutzutage gibt, sondern ist extra ganz bewusst so ein bisschen comichafter Stil gemacht. Dann noch eine Woche drauf läuft dann Honig im Kopf neu auf Blu-ray an. Die Bestimmung Insurgent läuft an. Was haben wir hier noch so? Helsing oder irgendwas. Dann, den hat man das Sneak gehabt. Schändung von Jussi Adler Olsen. Kannst dich noch erinnern?
Ich glaube, ich war an dem Tag krank.
Ich glaube, den fand ich nicht so schlecht. Die Coopers, Schlimmer geht immer. War, glaube ich, im Kino leidlicher Erfolg. Ja. Und 300 Worte Deutsch mit Christoph Maria Herbst kommt dann auch. Und dann sind wir auch schon bald wieder für euch da. Thema Feedback beziehungsweise Eriks Wunderkiste. Und da sich ja nicht mehr so viele beworben haben, würde ich sagen, es machen einfach die drei oder so, die mit dabei waren. Ich glaube, der Willems, Pastore. Ach, das ist ja ein Kollege hier von Leinwandperlen, genau. Genau, die machen mit. Und wer war es noch? Das war's, glaube ich. Ich finde es gerade nicht beim Durchscrollen. Falls es noch jemand war, der sich gemeldet hatte, dann du auch. Ich hatte irgendwie drei in Erinnerung. Du wolltest, glaube ich, noch mitmachen. Ne? Aber ja. Aber dir gebe ich mal so irgendwie. Ne? Brauche ich genau. Nicht extra zuschicken hier.
Ja.
Genau, also ich werde ich mal kontaktieren, aber wenn ihr das hört, dass ich euch kontaktiere, dann habe ich euch schon längst kontaktiert. Also von daher, ihr seid kontaktiert worden. Falls ihr nichts bekommen habt, dann checkt mal euren Spamfilter. Ich werde euch nach eurer Adresse fragen und die DVD, Überraschungs-DVD zuzuschicken. Wie gesagt, im Gegenzug dann mal einen Kommentar dazu oder ein Audiokommentar auch sehr gern, wie ihr das machen möchtet. Ja, also manche schreiben ja lieber, die sprechen weniger. Da finden wir dann schon irgendwas Cooles. Ja, wenn du nichts mehr weiter hast, oder?
Nein, ich bin durch.
Dann vielen Dank, das habe ich jetzt die letzten Wochen leider immer vergessen. Sorry. Vielen Dank an alle, die geflattert haben. Das waren einige in den letzten Wochen. Ich nenne mal hier nur so ein paar. Zum Beispiel der Nitram Red war wieder sehr eifrig. Tino Berner, Leuchti, Steppgestift. Und wieder etliche Unbekannte, die ihren Namen nicht veröffentlichen beim Flattern. Also vielen Dank euch allen. Ihr unterstützt damit den Kinocast. Und auch vielen Dank an alle, die bei Amazon über unsere Affiliate-Links was eingekauft haben. Hat zum Beispiel jemand gekauft hier eine Augsburger Puppenkiste, Sternenbox mit 3 DVDs, dann irgendwie eine Canon EOS M3 Kamera, dann noch ein Set dazu, ein Aktivkohle-Filterpad für Easy Kristallfilter, sieht aus wie für ein Aquarium hier. Also nur mal so als Beispiel, vielen Dank an alle, die da was bestellt haben oder bei Flatter uns geflattert haben, genau. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch weiter Kommentare schreibt. Das findet ihr ja ganz leicht auf der Webseite ganz unten. Einfach was schreiben, tipp und senden, fertig. Oder ihr könnt mich auch auf Twitter kontaktieren. Facebook gibt es eine Webseite, die heißt Kinocast. Da kommen auch immer mal ein paar News. E-Mail natürlich, eric@kinocast.net. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal für 1, 2, 3 Wochen in den Urlaub und melde mich dann danach wieder. Die Kate ist hoffentlich dann auch wieder mit dabei.
Gerne.
Hat wieder eine Menge Filme gesehen bis dahin, schätze ich mal.
Ich habe Urlaub, natürlich.
Ja. Also dann, vielleicht haben wir uns ja auch schon getroffen. Also nicht wir, Kate und ich, wir sehen uns eh öfters, aber wir, meine ich, einen von euch Hörern auf der Gamescom. Aber wenn ihr den Podcast hört, dann ist das eh schon vorbei. Aber ja, vielleicht, ich habe es ja vorher schon oft genug gesagt, dass ich da bin. Also dann, lange Rede, kurzer Sinn. Macht's gut, bis nach dem Urlaub, habt eine schöne Zeit, genießt die Zeit, holt euch keinen Sonnenbrand. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Wir haben heute einen der besten Jugendchöre der Welt bei uns zu Gast. Bitte begrüßt mit mir den National Boy Choir. Mr. Cavell, das ist der Junge, von dem ich Ihnen erzählt habe. Seine Stimme ist herausragend.
Dann lassen Sie uns mal hören.
Stead, würdest du dich bitte kurz...
Hey! Sag noch einmal sowas über meine Mutter, Jimmy! Kapiert? Nur noch einmal!
Deine Mutter hatte einen schweren Autounfall, Stead. Es tut mir so leid.
Stead?
Und die ganzen 12 Jahre haben sie den Jungen nie gesehen.
Das ist einfach so lange her. Ich habe seine Mutter kaum gekannt. Und heute habe ich eine eigene Familie.
Er ist begabt. Ein unglaubliches musikalisches Talent. Es gibt ein Musikinternat für Jungen wie ihn. Das blühte ihm die Chance auf ein besseres Leben.
Du kannst doch singen, oder?
Das hier ist die renommierteste Chorschule des ganzen Landes.
Oh, Sean, ich erinnere mich.
Der Junge kann es schaffen, wenn Cavell ihn unterrichtet.
Der Neue bringt nur Ärger. Willkommen bei den Profis.
Wie kannst du dein Talent bloß so vergeuden? Musik bedeutet dir nichts. Aufgeben ist alles, was du drauf hast.
Ich gebe nicht auf.
Wir geben bald das wichtigste Konzert in der Geschichte unserer Schule.
Stead hat die Stimme. Mit ihm können wir alles singen.
Deine Uhr tickt, Kleiner.
Ihre Uhr tickt auch, alter Mann.
Legt alles, was ihr seid, in eure Stimmen.
Ich will, dass sie die Scheiben aus den alten Fenstern springen lassen, sie und ihre Chorknaben.
Manche von euch werden Tenöre, andere werden Baritone und einige vielleicht Zahnärzte. Es geht hier nicht um die Musik. Es geht um euch.